mein Auftritt bei der AfD hat Irritationen ausgelöst. Zum Beispiel bei der Tante.
Die schaut aus, wie wenn sie für den Spiegel schreibt.
Genau.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche in die politischen Abgründe blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Wir sprechen heute über deinen Auftritt bei der AfD, dann über unseren größten Fan unseres Podcasts. Das wird sehr unterhaltsam. Beginnen wollen wir aber mit unserem angekündigten Sachsen-Anhalt-Special. 43% hat die AfD in Sachsen-Anhalt, also weit, weit vorne. Der Sieg ist fast schon gewiss. Und was hören wir jetzt vom Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund? Dann will er gar nicht regieren.
Doch, er würde schon regieren. Das ist sein Angebot, aber nur mit absoluter Mehrheit.
Okay.
So, weil es ja die Woche so verschiedene Angebote gab, unter anderem vom BSW, der Wagenknecht-Truppe, die da auch irgendwie so rumhängt bei der 5%-Hürde, meist drunter, manchmal auch ein bisschen drüber, und die dann gesagt hat, wenn es nicht reicht für Herrn Siegmund, dann würden sie, ja, was würden sie eigentlich tun?
Dulden. Sie würden im dritten Wahlgang sich enthalten und damit würde dem Siegmund eine einfache Mehrheit reichen und er wäre Ministerpräsident. Das hat er aber zurückgewiesen. Das will er nicht. Er will es nicht. Er will 45% plus X oder nix.
Ja, das ist so, das ist eine Innovation. Also, da habe ich auch gedacht. Also entweder hat er die Büchse jetzt voll.
Na klar, der hat kalte Füße. Also anders kann ich es mir nicht erklären.
Oder er will nochmal jetzt die letzten Reserven mobilisieren. Aber jedenfalls, du gehst so mit 42% durchs Ziel am Ende und sagst, nee, also ihr habt mir nicht das volle Vertrauen ausgesprochen. Das mache ich jetzt nicht. Jetzt soll der andere weiter regieren. Ist auch so ein bisschen eigenartig, wenn du ja gleichzeitig sagst, das Land steht also
vor dem Abgrund.
Genau, vor dem Abgrund. Jede Minute der Rettung zählt. Und dann so als Schiffskapitän, beziehungsweise wollen dir die Schiffskapitänsmütze aufsetzen, sagst, nee, jetzt nehme ich sie nicht, weil ich habe nicht das hundertprozentige Kommando.
Da gehen wir lieber unter.
Da gehen wir lieber unter.
Wir haben uns nicht gewählt. Dann gehen wir lieber unter.
Mal gucken.
Ja, schwierig. Das ist halt Politik. Ne? Ich meine, er hat Sorge, dass es ihm ergeht wie Friedrich Merz, dass er ein Wahlversprechen nach dem anderen abräumen muss. Das ist seine Sorge, so hat er das begründet. Aber ja, so ist halt die demokratische Ordnung. Der Kompromiss kommt halt vor in der Politik. Was
das
dachte er?
Jedenfalls bislang so, wie bis auf ganz wenige Ausnahmen regiert wird. Ich weiß gar nicht, also Alleinregierung in Deutschland, das ist eine absolute Ausnahme, klar.
Das gibt's in Bayern halt mal.
Das gab's in Bayern mal, das gibt's jetzt auch schon in Bayern nicht mehr.
Schon lange, ja.
Ich glaube, das gab's dann auch mal so in 50er Jahren. In Hamburg, da haben dann die Sozialdemokraten alleine regiert und die letzte Regierung im Bund allein war Konrad Adenauer. Und danach hat es auch nicht mehr funktioniert. So. Gut, wir wollten ja uns nochmal dem Programm widmen.
Richtig, das ja nicht Wahlprogramm heißt, wie normalerweise, sondern Regierungsprogramm. Finde ich schon einen guten Unterschied.
Ich bin jetzt dafür, dass einer von denen auch mal regiert.
Ja.
Habe ich eine ganze Kolumne diese Woche geschrieben. Ja, also wilde Forderungen in Papiere schreiben, das können alle, ja. So sitzt man so beisammen, ja, und redet sich den Kopf heiß und dann kommt die Fraktion und sagt, also Rentenniveau 50%, nein, rufen die anderen 70%.
100.
Ja, da steht also 70% ja. Jetzt. Und dann nur noch deutsches Essen, meinetwegen nur noch deutsches Essen, so. Ja, Papier ist geduldig, beziehungsweise an ihren Taten sollte sie erkennen, heißt es nicht von ungefähr. Ich glaube, dass die in der Parteiführung auch so mit gemischten Gefühlen deswegen auf Magdeburg gucken, weil dann kommt es ja irgendwann auch mal zum Schwur. So, genau. Das ist dann der Testfall. Schaffen sie es oder schaffen sie es nicht? Ich würde außerdem sagen, die Folgen des Experiments sind überschaubar. Es leben in Sachsen-Anhalt
3 Millionen?
Nee, nicht mal.
Nee,
also da leben
about?
Essen, Duisburg und Köln. Ja, also 2,1 Millionen. Volkswirtschaftlicher Schaden, wenn der Laden an die Wand gefahren wird,
gering.
Überschaubar.
Es leben auch kaum junge Menschen da. Im Durchschnitt wohl ist der Altersdurchschnitt ungefähr bei 48 Jahren. Das ist deutlich höher als in ganz Deutschland.
Also er soll es jetzt mal zeigen. Schauen wir uns doch mal das Programm an. Was steht drin?
Also er will eine patriotische Wende einleiten.
Herr Siegmund.
Und im Zentrum steht die Leitkampagne Deutsch denken. Das
ja,
fand
weil,
ich spannend.
Nee, pass auf, der Hashtag heißt offenbar bislang auf den Plakaten des Landes Sachsen-Anhalt.
Modern denken.
Modern denken. Mhm. Schon ein blöder Spruch, ehrlich gesagt. Was heißt modern denken? Gut, jetzt haben sie das ersetzt durch Deutsch denken und deklinieren das so ein bisschen durch. Mhm. Also es gibt so einen realpolitischen Kern. Mhm. Du kriegst jetzt einen Zuschuss dann in Zukunft, wenn die AfD gewinnt, von 1.500 Euro, glaube ich, pro Führerschein.
Mhm.
Das ist immer ein Wort, ne?
Das ist ein Wort. Der kostet mittlerweile 4.000 Flocken.
Ja, übrigens auch nur in Deutschland.
Ja.
Also in Spanien, Italien nicht.
Mhm.
So, was haben die noch im Angebot? Begrüßungsgeld, glaube ich, für jedes Baby.
Babybegrüßungsgeld für deutsche Kinder.
Ja,
2.000
gut,
Euro für die ersten beiden, 4.000 für die weiteren. Und mindestens ein Elternteil muss die deutsche Staatsbürgerschaft haben.
Ich persönlich finde das nicht verkehrt. Da hat sich jetzt wahnsinnig Kritik dran festgemacht. Ja, warum nicht das auf deutsche Kinder beschränken? Das sei angeblich verfassungswidrig. Ich weiß nicht, warum man lauter Leuten, die von außerhalb zu uns kommen, auch ständig erstmal die Segnung des deutschen Sozialstaats in die Hand drückt.
Ja, aber da würde ich Unterschiede machen. Also bei Flüchtlingen würde ich auch kein Kindergeld zahlen, aber wenn der italienische Gastronom mit seiner Familie hier arbeitet und zur Wirtschaft beiträgt, warum soll denn der hier nicht Kinder kriegen und Kindergeld bekommen? Also Entschuldigung.
Also ich
du kannst es ja auf EU-Bürger meinetwegen beschränken.
Ich würde es auch an den deutschen Pass koppeln. Es muss doch noch gewisse Vorteile haben, dass du einen deutschen Pass hast.
Nö, das sehe ich tatsächlich okay, anders, gut, aber egal. Gut. Also es soll kostenlose Kita-Plätze geben, kostenloses Schulessen. Finde ich an sich super gut. Man müsste halt die Frage stellen, wer das alles finanziert.
Kommen wir gleich nochmal zu wem. Hol noch den Taschenrechner raus.
Genau, richtig. Und dann, das finde ich so ein bisschen befremdlich, den Stolzpass für deutsche Familien.
Was ist denn der Stolzpass?
Ja, also das ist doch seltsam. Da sollen Familien, die Kinder haben, sollen umsonst in Museen, Burgen, Schlösser gehen können.
Mhm.
Warum sollen es denn nicht ausländische Kinder und Familien auch können? Also Integration hat ja auch was damit zu tun, dass man sich mit der deutschen Kultur beschäftigt. Was soll das?
Auch gut, dass die chinesische Touristengruppe zahlen muss
am
Eingang
anderes.
Des Museums.
Ist doch was anderes, dass Touristen zahlen, ist doch klar.
Okay, ja gut, meinetwegen, das ist vielleicht ein bisschen eigenartig, zumal wenn die Leute dann da leben, in ja, Sachsen-Anhalt ja auch Steuern zahlen, dass sie dann auch umsonst ins Museum können, so auch als Fortbildungsmaßnahme. Hast du recht. Gut, es gibt ja insgesamt so eine Betonung auf das Deutsche.
Mhm.
Auch das deutsche Bauen soll wieder entdeckt werden. Ja? Die haben so einen Oberguru, der heißt?
Hans-Thomas Tilschneider.
Tilschneider ist schon so ein super Name, der reicht sozusagen zurück. So ein 15. Jahrhundert. Der ist, glaube ich, der kulturpolitische Sprecher. Und der hat diesem Programm, also vor allen Dingen in diesem deutschen Teil, so sehr seinen Stempel aufgedrückt.
Der ist das Mastermind dahinter sozusagen.
Ja, ich hab den mal gesehen auf so Videos, der sieht auch so ein bisschen so aus. Der hat so was Taliban-mäßiges, ne?
Findest du?
Ja, das ist ganz lustig. Und also das deutsche Bauen.
Mhm.
Das berühmte Bauhaus stammt ja aus Dessau, gleich um die Ecke, also auch sachsen-anhaltinischer Boden. Mhm. Und das haben die sozusagen als Hort des Bösen so erkannt, ja? Also diese ganzen Bauhaus-Epigonen, die dann später aufgetreten sind und dann so schreckliche, seelenlose Kisten überall hingestellt haben, ja, wo man dann Bauhaus draufschreibt, damit es ja, damit es irgendwie edler klingt, ja, so wie Schlosspassage, ja, bei so einem schrecklichen Einkaufszentrum. Ja, da wäre ich auch dagegen. Gegen das Bauhaus an sich, finde ich, ist nun gar nichts zu sagen. Also das ist unser Beitrag zur Architekturgeschichte.
Wir machen jetzt wieder Fachwerk.
Haben wir auch gedacht. Aldin jetzt gegen Stahl und Glas. Also, wie sieht das deutsche Bauen aus? Also wir rühren wieder sozusagen den Mörtel so und mit Holz verstrebt. Ja, also das wird sauteuer, würde ich mal sagen, wenn man so anfängt zu bauen. Ich weiß nicht, wie die dann sozialen Wohnungsbau in Zukunft noch in Sachsen-Anhalt finanzieren wollen.
Und später günstig heizen. Wärmedämmung nicht vorhanden.
Sind wir mal gespannt.
Mhm.
Was ich daran natürlich verstehe, ist, das ist ja immer so eine Überschussreaktion. Ja, in dem Fall also die Betonung jetzt wieder auf das Heimische, was immer das ist, oder das traditionelle Bauen. Weil umgekehrt diese ganzen linken Architekturstürmer jedes Mal eben, wenn es irgendwo ein Ornament gab, ja, gesagt hat, das ist der Weg in den Faschismus. Also es gab ja zum Beispiel einen Riesenstreit darüber, wie man die Innenstadt in Frankfurt wieder aufbaut. Mhm. Also es gab die große Gelegenheit jetzt bei der Jahrtausendwende. Da ist ein Riesenareal, da gab es schrecklichste so brutale Architektur der 50er, 60er Jahre, die weg musste, das neu aufzubauen. Und natürlich standen diese ganzen sozusagen Architekturpäpste und sagen, das muss jetzt eben modern irgendwie sein. So. Und da haben sich dann, hat sich so ein Verein durchgesetzt, der in den klassischen Formen, du kannst das ja alles nachvollziehen, wie da die Häuser ausgesehen hatten vor dem Krieg, bevor die britischen Bomber rübergeflogen waren. Und das haben die wiederhergestellt. Und wenn du da heute durchgehst, siehst du irgendwie klar, das sieht jetzt nicht so aus, ob das 500 Jahre alt ist, aber halt ganz schön. Vor allen Dingen, wenn die Alternative eben diese merkwürdigen Glas-Stahl-Dinger sind. Mhm. So. Also wenn du natürlich jedes Ornament, wie gesagt, verteufelst, dass dann die andere Seite jetzt sagt, jetzt setzen wir unser Bauen durch. Ja, nur ich glaube nicht dran. Gut, all eyes on Magdeburg. Ja, ja, also
schauen wir uns genau an.
Wir schauen uns das ganz genau an. Wenn denn Herr Siegmund siegreich durchs Ziel läuft, mhm, und dann eben seine, was braucht er dann? 45%, ne?
Er möchte 45% plus X. Das kommt ja ein bisschen drauf an, wie viel Prozent reichen. Ob die kleinen Parteien, also Grüne, SPD, BSW, ob die es überhaupt in den Landtag schaffen. Weil wenn die Kleinen rausfallen, braucht er weniger. Weil er braucht ja nur 50% der Stimmen, die dann fürs Parlament zählen.
Also wenn die Linkspartei und die CDU nur noch übrig bleiben,
dann müsste es reichen.
Dann reicht es.
Aber die SPD liegt, glaube ich, bei 7%.
Ja, die...
Man fragt sich, wer die wählt.
Die Sozialdemokratie in Sachsen-Anhalt. Ja gut, es gibt ja die Aufrufe, all die Kleinen stark zu machen.
Taktisch wählen heißt das, glaube ich. Von Kampakt. Die Frage ist nach wie vor, wer soll es bezahlen?
Ja, wer soll das eigentlich alles bezahlen? Ja. Ja, das ist die klassische Frage. Da saß neulich der Kandidat Siegmund bei Markus Lanz und dann bei jedem Vorschlag, den sie behandelt haben, eben auch... kam Herr Lanz mit dem Taschenrechner und hat nachgeguckt, wo soll das Geld herkommen.
Keine Antwort.
Ja, pass auf. Das ist so zweischneidig nur. Robert Pausch, das ist ein Redakteur der Zeit, der normalerweise die Grünen beobachtet, hat dazu, wie ich fand, einen sehr, sehr klugen Text geschrieben, der auch mit dieser Szene anfängt. Nämlich Siegmund sitzt bei Lanz und Lanz fragt immer, wie wollen Sie das eigentlich bezahlen? Und dann sagte Pausch, naja, also die Rechte, die noch an Politik glaubt und dass man was verändern kann, sagt, das und das wollen wir jetzt durchsetzen. Und die Linke, in diesem Fall personifiziert durch Markus Lanz, kommt mit dem Taschenrechner zur Revolution und sagt, das rechnet sich ja gar nicht, was ihr da habt. Das war mal genau umgekehrt. Also die Allüre der Linken war ja gerade, große Pläne zu haben und zu sagen, das machen wir jetzt eigentlich. Und das sind jetzt die Bedenkenträger nur noch, während die Rechten eben an Politik glauben und sagen, wir können was verändern. Also zum Beispiel, warum sollen wir eigentlich 6,8 Milliarden im Jahr an die UN überweisen, wenn die uns doch erkennbar nur noch einen Stinkefinger zeigen, beziehungsweise uns auf Sünderbänkchen setzen und wir sind da jetzt mutmaßlich die größten Beitragszahler, stellen wir doch einfach mal die Zahlung ein. Dann kommt jetzt der Linke und sagt, ja, das geht ja überhaupt alles nicht und wir haben da Verträge unterschrieben und im Zweifel der EuGH. Was sagt denn der EuGH?
Ja, fragen wir ihn doch einfach mal, wir probieren es.
So, und dann sagen jetzt die Rechten, wir machen es einfach mal.
Ja.
Wir versuchen es einfach mal. Lass uns doch mal schauen, wie weit wir kommen.
Ist so der richtige Move eigentlich.
Ja, und insofern immer jetzt zu kommen mit, wie wollen Sie das eigentlich bezahlen? Das ist nicht ganz unwichtig. Wer soll das eigentlich bezahlen?
Vor allem, wenn die Antwort dann Bayern ist, dann interessiert es mich schon.
Da hast du recht.
Also, I'm sorry.
Ich glaube ja auch, wenn das so kommt, dass jetzt erst Sachsen-Anhalt fällt und dann möglicherweise noch Mecklenburg-Vorpommern, wo die AfD auch die Nase vorn hat, dann wird es auch noch einmal eine neue Diskussion über den Länderfinanzausgleich geben.
Ja, aber der ist überfällig.
So, was ja unser Ministerpräsident die ganze Zeit will, dem Söder Markus, warum finanzieren wir jetzt die Sause eigentlich von allen anderen, zusammen mit Hessen, die noch einen kleinen Beitrag leisten, und Baden-Württemberg. So.
Und das ist ja richtig. Also die können ja alle Experimente machen in ihren Bundesländern, aber dann halt ohne uns.
Ceterum censeo, trotzdem hat es was, wenn man hin und wieder nochmal ins Große denkt.
Du warst bei der AfD zu Besuch.
Ja, ich war bei der AfD die Woche.
Wie war's?
Interessant. Also mich hat er angerufen, vor ein paar Wochen, Erika Steinbach, das ist die jetzige Vorsitzende der Desiderius Erasmus Stiftung, so heißt die Parteistiftung der AfD, ob ich mir vorstellen könnte, da aufzutreten. Und da ich ja nun auch an diesem Platz mehrfach gesagt habe, warum ich von diesem Brandmaueraufrichten nicht so wahnsinnig viel halte, dachte ich, wäre es ja jetzt komisch, wenn ich die kleine persönliche Brandmauer aufziehen würde. Ja, also im Großen und Ganzen sagen wir, also man muss irgendwie miteinander reden und einen Weg finden. Und du selber sagst, nee, das meine ich nicht. Da kann ich nicht hingehen, ja, zu euch. Also habe ich natürlich zugesagt. Mhm. Hotel in München, 80, 90 Leute. Also gut besucht für deren Verhältnisse.
Worum ging's?
Ich habe also Buchvorstellung. Letztlich mein Buch, Du bist nicht allein. Ich habe also angefangen, oder der Abend nach einer Begrüßung begann damit, dass ich aus zwei Kapiteln vorlas. Ich habe gesagt, ich nehme mal die beiden Kapitel aus gegebenem Anlass, in denen die AfD vorkommt. Das eine Kapitel war über Utopie und utopisches Denken. Und dass es ja jetzt auf der Linken zu beobachten gibt, diese Wende zum Weniger, dass wir uns immer alle einschränken müssen, also den Rückzug sozusagen ins Heimische. Und habe gesagt, dass es eigenartig doch sei, dass sich auf der Rechten so eine ähnliche Entsprechung gibt, also Abkehr von der Moderne. So, das war dann der Moment, wo die erste aufgestanden ist. Ich sah die da, die wurde schon ganz unruhig vorne. So, ich hatte ja immer so einen Blick, ich stand ja hier, da das Publikum. Und dann aufgestanden ist, den Raum verlassen hat. Ich sage so, oh, die Ersten gehen schon. Und sie dann so, das muss ich mir hier nicht länger anhören.
Ah ja, okay. Also nicht so kritikfähig.
Nein. Aber die anderen sind tapfer geblieben. So, dann gab es Abendessen nach der Lesung und dann feuerfrei.
Wie? Also dann gab es ein Q&A.
Fragen und Antworten.
Oh, spannend.
So, Frage an mich. So. Und auch bei der AfD rede ich ja nicht anders, als ich hier rede oder sonst so. Also ich habe denen gesagt, wie ich die Lage sehe. Und habe gesagt, also erstens, was ist eigentlich euer Plan? Also so wie Herr Siegmund jetzt 45 oder 46, da müssen es dann 48% sein, im Bund holen, damit man alleine regieren kann. Weil die Wahrheit ist, gibt die Brandmauer ja im Augenblick auch von rechts. Die gibt es ja nicht nur von links.
Richtig.
Die Brandmauer von rechts ist so, dass man sagt, also mit der CDU auf keinen Fall. Ich erinnere mich, dass nach der Bundestagswahl Frau Weidel gesagt hatte, unsere Hand ist ausgestreckt Richtung CDU. Lassen wir jetzt mal beiseite, wie ernst das gemeint war. Jedenfalls sofort irgendwelche Truppen da ankamen, aus dann Thüringen und Brandenburg, und haben gesagt, nee, auf keinen Fall, ja. Also mit den Verrätern nicht. Das machen wir nur alleine. Okay, habe ich gesagt. Also wenn ihr das wirklich plant, 45-48%, aus eigener Kraft. Der Letzte, der das geschafft hatte, 83, Helmut Kohl. Also bon chance. Ich glaube nicht dran.
Nee, glaube ich auch
so,
nicht dran.
So, in jedem Fall würde ich mal sagen, jedenfalls braucht man ein Angebot dann, das auch attraktiv ist für die Mitte der Gesellschaft. Und was wir im Augenblick sehen können, dass die AfD, anders als andere Parteien in Europa, also Schwester- und Brüderparteien, wie zum Beispiel das Rassemblement National in Frankreich oder eben die Meloni-Truppe, immer weiter nach außen geht.
Genau.
Statt in die Mitte zu ziehen. So. Frage. Also woran ich das denn festmachen würde, dass sie immer weiter nach außen gehen? Na gut, habe ich gesagt. Also ich muss mir nur den neuen Bundesvorstand angucken, den ihr gerade gewählt habt. Da sitzen jetzt 7 von der jungen Alternative drin.
Na, die heißen Generation Deutschland.
Und lass uns das nicht nochmal aufmachen,
so
weil das war
die.
Genau der Punkt, weil ich ja nicht wusste, wie die heißen. Wo ich noch diesen und dann gleich die Staatsanwaltschaft in der Tür hatte.
Frau Rück, richtig.
Mit dem kleinen Gag heißen die jetzt Generation Deutschland Erwache.
Du sagst es nochmal, ich fasse es nicht.
Ja, alles durch die Kunstfreiheit gedeckt.
Genau,
so.
Sie heißen auf jeden Fall Generation Deutschland und da sitzen 7 von denen im Bundesvorstand der AfD.
Genau, bitte.
Und die sind sehr viel radikaler als die Älteren.
Ja, das ist so, als ob du
Jette Nitz hat Jette Nitz
und die grüne Jugend in den Bundesvorstand holst.
Ja, genau.
Ich habe den, also die saßen da ja jetzt, ne, von der AfD. Ich habe gesagt, pass auf, das ist so ein bisschen wie im Müller-Regime. Also wenn ihr natürlich 7 Revolutionswächter, ja, gewissermaßen in euren Vorstand holt, ja, dann sitzen dann halt Leute, die sagen, also keine Verhandlung mit der USA, ja, lieber lassen wir unser eigenes Volk darben. Das sind Ideologen, Hardcore-Ideologen, ja. Ist auch okay. Nur
ist ja nicht anschlussfähig.
Ich bezweifle, dass man damit das Herz der Mitte der Gesellschaft gewinnt. So. Also so in dem Rahmen haben wir da eine Stunde diskutiert.
Gibt's denn da dann ein Einsehen? Weil ich erlebe das ja bei anderen Parteien auch. Du kannst noch so überzeugend argumentieren. Die sind so in ihrer Ideologie gefangen, dass sie, selbst wenn du recht hast, das gar nicht zugeben wollen oder können.
Naja, ich trete da ja jetzt nicht auf als Politberater. Ich habe gesagt, macht, was ihr wollt. Im Zweifel vergesst alles, was ich euch gesagt habe. Ich sage euch einfach mal, wie ich die Welt sehe. Und das war insofern auch interessant. Also, die hören das ja nicht so oft. Also vor mir war da, glaube ich, Ulrike Güro, Michael Klonowski, der ist jetzt Redenschreiber bei der AfD, bei dem, glaube ich, kulturpolitischen Sprecher. Kluger Typ, aber eben natürlich voll auf AfD-Kurs.
Und Hans-Georg Maaßen, hast du gesagt?
Der kommt nächste Woche.
Okay.
So, das ist das normale Publikum.
Die kommen auch aus ihrer Bubble nicht raus.
Das waren auch so, ich kam ja in den Raum, da saßen die und die, also ich würde mal sagen, so ganz normal münchnerisch. Ja?
Auch Frauen eigentlich?
Ja. Okay. Also bunt gemischt, bisschen älter, also vermutlich so Altersschnitt so 50, 55.
Okay.
Aber du sahst, die kam jetzt nicht vom unteren Ende der Gesellschaft. So. Also, als er mich dann vorstellte, also da sind da zum Beispiel Rechtsanwälte und dann Bauunternehmer und ein paar haben dann irgendwie einen kleinen Shop und so. Natürlich so ein bestimmtes Vokabular, also woran du natürlich auch Linke sofort erkennst. Also bei Linken würden die jetzt alle gendern und bei denen reden die dann nur, zum Beispiel nur von den Kartellparteien. Ja? Also CDU, CSU, die sagen nicht CDU, CSU, Kartellparteien. Und Migration ist nie nur Migration, es ist immer Massenmigration. Ja? Da merkst du, okay, du bist ja woanders. Ne? So. Ein Effekt dieser Brandmauer ist natürlich auch, dass die zunehmend ja nur noch untereinander hocken. Ich glaube, dass bei den Strategen auf der Linken, bei den Klügeren, das auch intendiert ist, weil das ja zu einer Radikalisierung führt. Also wenn du nur noch Leute hast, die so sind wie du und man sich eben gemeinsam so in Schwung redet und spricht, ja, dann verliert man irgendwann so ein bisschen den Kontakt zur Realität. Weil wenn da andere Leute eingeladen werden, das natürlich auch oft Absagen dann hagelt, weil die sich dann überlegen, oh, ich kriege ja Ärger, wenn ich bei der AfD auftrete.
Es war auch nicht jeder begeistert, dass du da hingehst, muss man mal fairerweise sagen.
Boah, also zu viele Leute haben es jetzt auch noch nicht bislang also kommentiert. Also lustigsterweise, die schärfste Kritik, die kam von rechts. Da gibt es irgend so ein Rechtsmagazin in Österreich, relativ einflussreich in der Szene. Das hatte der mich da eingeladen hat, auch sofort auf dem Schirm. Hab vergessen, wie die heißen, dass sie ein Systemling wie Fleischhauer einladen, ja. Das zeige, wie korrupt im Grunde die Desiderius Erasmus Stiftung sei. Da gibt's natürlich auch so Revolutionswächter, auf der ganz Rechten, ja, die jetzt, die Reihen fest geschlossen haben wollen und Angst haben, wenn da jemand auftritt wie der Fleischhauer, dass die eigenen Mitglieder vielleicht auf komische Gedanken gebracht werden könnten.
Ja, das ist die Brandmauer von rechts.
So, also die gibt es von beiden Seiten. Und das halte ich für letztlich eine ganz ungute Entwicklung. Vor allen Dingen, das kann man ja machen, wenn das jetzt so eine Splittergruppe wäre. Und dann hältst du die halt über Stigmatisierung und Tabuisierung raus aus dem öffentlichen Raum. Nur über den Punkt sind wir doch weit hinweg. Das ist eine Volkspartei. Das ist jetzt die größte Volkspartei Deutschlands. Und auf Dauer zu versuchen, wir reden mit euch nicht. Oder wenn ihr in den Fahrstuhl tretet, treten wir raus.
Das
passiert
im Bundestag nach wie
vor. Ja, hat mir ja auch schon hier beschrieben. Das ist so, ich glaube, das ist keine gute Entwicklung. Die ehemalige Bildungsministerin Christina Schröder, die jetzt bei diesem Think Tank ist, Republik 21, die hat dann neulich darauf aufmerksam gemacht, beschrieben, wie das war, als der Selenskyj eingeladen war im Deutschen Bundestag. Und die AfD hatte ihre Mitglieder aufgefordert oder ihre Abgeordneten, das Ding zu boykottieren. Mhm. Und 4 Abgeordnete hatten diesen Boykottaufruf widerstanden, hatten sich dahingesetzt und sich den Selenskyj angehört und dann auch artig geklatscht. Also die hatten sozusagen die Reihen, die eben nicht Reihen fest geschlossen, sondern waren, wenn du so willst, ihrem Gewissen gefolgt. Was war der Lohn dafür? Beziehungsweise wie sind die anderen jetzt mit denen anschließend umgegangen? Natürlich weiter totale Missachtung und Verachtung. Das heißt, es gibt gar kein Incentive, mal zu zeigen, wir denken anders. Weil wenn die andere Seite, in diesem Fall die Großparteien, nennen wir sie mal, die kleinen Großparteien, die ehemaligen Großparteien, dir weiter zeigen, dass sie dich für einen Wurm halten, dann ist ja die einzige Heimat, das einzige, wo du dich sozusagen als Mensch fühlen kannst, die eigene Fraktion. Und dann wird es ja noch schwerer, da mal aus der Reihe zu tanzen. Weil dann stehst du letztlich irgendwann ganz alleine da.
Ja, nur wenn du auf keiner Seite mehr diese Gesprächsbereitschaft hast füreinander oder die Toleranz, dir auch mal eine Meinung von Andersdenkenden anzuhören, dann haben wir in dieser Gesellschaft ein Problem, nicht nur in der Politik.
Ja, wobei ich glaube, das ist jetzt in der Gesellschaft nicht ganz so dramatisch wie im Journalismus und in der organisierten Politik.
Ich finde schon. Ja? Wenn du jemanden, der wirklich ein Wähler einer bestimmten Partei ist und dieser Ideologie folgt, egal ob das jetzt AfD, Grüne, Linkspartei, was auch immer ist, wenn die fest dahinter stehen, kannst du mit denen keine normale Diskussion führen. Da sind bei mir schon Freundschaften kaputt gegangen an einer politischen Ideologie.
Also ich fand das wirklich interessant, die Woche, als ich da war, das hatte ich überhaupt nicht den Eindruck, dass ich da feindselig betrachtet wurde.
Außer die Frau, die gegangen ist, die zeigt es dir doch.
Eine von 90.
Naja.
Ja, dann lass es 95 sein. Wenn du mit 80 Leuten ins Gespräch kommen kannst, wie es so schön heißt. Also 80 Leute sitzen da und hören sich jetzt lauter Sachen an, die sie normalerweise nicht hören. Natürlich habe ich mich über eine Höcke lustig gemacht, ja, die Leni Riefenstahl aus Bornhagen. Und habe gesagt, pass mal auf, Leute, was waren die letzten Politiker, die Mehrheit der Gesellschaft als normal empfunden hat von euch? Das waren Frauke Petri und Herr Meuthen. Frau Weidel mag alle möglichen Vorzüge haben. Normal ist sie nicht. So. Das haben die sich alles brav angehört. Und dann habe ich gemerkt, da kam nachher einige
zu
mir. Das denken
die ja selber. Über Frau Weidel,
ja,
vermutlich.
Das sagt ja normalerweise nie einer. So. Und dann kamen die zu mir und haben gesagt, okay, ja, also, das war so ganz, ganz niedlich, so, ja, das waren so interessante Denkanstöße. Aber es war eben nicht so, nee, wovon redet der eigentlich? Weil, was sie gemerkt haben, ich bin jetzt nicht an sich gegen die AfD. Ich halte jetzt nicht jedes AfD-Mitglied, ja, für Nationalsozialisten, den man bekämpfen muss, so. Nee. Das ist ja nicht mein Ansatz.
Ist ja auch nicht wahr.
Ja, kommt noch dazu.
Glaubst du, dass das wirklich Denkanstöße gegeben hat? Ich glaube, dass wenn man da dort ist, als eine Person, die vielleicht eine andere Meinung hat, dann traut sich der ein oder andere gar nicht zu widersprechen.
Das war ziemlich.
Ah, der Fleischhauer, schöner Denkanstoß.
Das war ziemlich lebhaft.
Türen.
Ja, nee, das ging sofort los. Also die können es gar nicht abwarten.
Okay.
Nein. Normalerweise Veranstaltung ist es immer so ein bisschen mühsam und dann muss der Moderator erst so eine Aufwärmfrage stellen, bis sich jemand traut.
Ich kenne das.
Nee, also als die gesagt haben, jetzt das Essen zu Ende, ja, jetzt Q&A, sofort, zack.
Du wirst also wieder eingeladen.
Da fragte einer zum Schluss, wie das denn wäre, wenn die AfD mich zum Beispiel als Gastredner zum Aschermittwoch einladen würde, ob ich dann kommen würde. Mhm. Und da habe ich so gedacht, wenn ich so den Versuch geführt habe, vor 3000 Leuten zu reden, ja, alles stramme AfD-Mitglieder. Aber das würde ich mir überlegen, ja, so 20 Minuten, ja. Ich habe gesagt, ich weiß noch nicht, ob ihr damit wirklich glücklich werdet.
Würdest du es machen?
Na klar, wenn die AfD mich einlädt, mir das Podium bietet,
ja,
20 Minuten
nonstop
mal zu sagen, was ich von der AfD halte. Aber na klar.
Über ein Thema müssen wir noch sprechen. Wir haben nämlich einen Edelfan unseres Podcasts, Thomas Fischer vom Spiegel.
Dr. Thomas Fischer, bitte.
Das interessiert mich nicht, aber darauf komme ich später zu sprechen. Der war mal Vorsitzender Richter des 2. Strafsenats am Bundesgerichtshof und ist im Ruhestand und übt sich seitdem im Journalismus. Und der war überhaupt nicht zufrieden, wie wir den Anschlag am Christopher Street Day aufgearbeitet haben.
Der hatte so eine kleine Privatobsession mit uns entwickelt.
Eigentlich mit dir, ich werde nur mit reingezogen.
Ja, der hat schon mein Buch länglich rezensiert, also auf LTO, das ist diese Online-Ausgabe, es ist so ein Online-Portal für alles Juristische. Und der hat ja, glaube ich, 25.000 Zeichen, ich weiß gar nicht, war ein endloser Sermon. Conclusio, ich hatte den Fehler gemacht, mich in einem Kapitel über die Politisierung der Justiz auszulassen.
Oh, darf man nicht.
Und das hatte ihn getriggert, dass einer wie ich über sowas Ernstes spricht wie Justiz, wo ich doch so fach- und sachfremd bin. Ja? Und das, wie gesagt, hatte einen langen, langen Sermon zur Folge auf LTO.
Diesmal hat er sich wieder beschwert, dass wir zu wenig juristische Fachkenntnisse haben. Und er hat ja sogar Beispiele genannt. Zum Beispiel hast du ja über Paragraph 89a gesprochen und sagtest damals, dass das Fassen eines Tatplans strafbar ist. Und da sagte Herr Fischer, nein, auf gar keinen Fall, sondern das Ausreißen mit einer bestimmten Absicht ist strafbar. Und da dachte ich mir, okay, also wir können natürlich jetzt uns über die Kommasetzung beschweren und gucken, ob das Komma richtig gesetzt ist. Aber vielleicht kann man auch einfach mal Urteile mit gesundem Menschenverstand machen. Dann wären jetzt noch ein oder andere Menschen vielleicht am Leben und unverletzt.
Pass auf, wenn du das nochmal sagst, gesunder Menschenverstand, ja, das triggert den so, der fällt jetzt tot vom Stuhl. Ja, der kriegt einen Schlaganfall, ja, bei so einem Wort. Das ist ja genau die Denke. Also Urteile und die heilige Rechtsprechung, ja, das ist auch nicht allen Juristen vorbehalten, im Grunde nur Richtern. Also schon Rechtsanwälte haben sich da eigentlich rauszuhalten. Also die Idee des Gottgnadentums hat sich in einem Berufsstand erhalten, also bei Leuten wie Dr. Thomas Fischer. Ich habe es extra nochmal mit einem Anwalt, der genau in dem Feld Leute vertritt, gesprochen länglich, weil mich das natürlich nicht losgelassen hat. Mhm. Der Vorwurf ist, wir hätten den Paragraph 89a total missverstanden. Dieser Knabe, der den Wagen am Christopher Street Day dann in die Menge gefahren hat und da Menschen zu Schaden bis zu Tode gebracht hat, der stand ja vorher vor Gericht und war verurteilt worden zu einem Jahr und 10 Monaten nach Paragraph 89a. Mhm. Was wir gesagt hatten ist, dass der Paragraph 89a, nachdem der abgeurteilt worden ist, ein besonderer Paragraph ist, weil da eben schon reicht der Vorsatz einer Tat. Das war ja bei dem auch so gewesen. Der hatte sich nicht dem IS angeschlossen.
Der wollte.
Der wollte sich dem IS anschließen und war dazu in den Libanon gereist. Hatte aber, weil er auch nicht der Allerschlauste war, das irgendwie nicht hingekriegt. So. Jetzt habe ich mit einem Anwalt nochmal telefoniert, weil mich das natürlich nicht losgelassen hat, ja. Kritik von Dr. Thomas Fischer. So ein Ding, war jetzt in diesem Fall in seiner Kolumne bei Spiegel Online, der genau solche Knaben vertritt, die wegen 89a oder anderen Delikten vor Gericht stehen, und sagte, nee, da liegt er total richtig. Deswegen gab es länglich ja auch immer wieder Befassungen bis zu höchsten Gerichten, und immer Nachschärfung, wie dieser Paragraph zu verstehen ist, weil der natürlich im Grunde eine Art Präventivstrafrecht ist. Du willst also Leute, bevor sie dann am Ende einen terroristischen Anschlag durchgeführt haben, erwischen und aus dem Verkehr ziehen. Nur wie das so ist bei Strafgesetzgebung, die sich immer weiter nach vorne verlagert, also möglichst präventiv tätig wird, ist halt so ein bisschen schwierig. Also wir sprechen hier von einem abstrakten Gefährdungsdelikt. Und das Wort zeigt ja schon, ja, ja. Abstraktes Gefährdungsdelikt, dass es so ganz einfach, wie Herr Dr. Thomas Fischer da suggeriert, nicht sein kann. Deswegen haben sich übrigens die Kollegen im 3. Senat, also dem Nachbarsenat, der für Staatsschutz am Bundesgerichtshof zuständig ist, damit mehrfach intensiv beschäftigt. Das scheint Herrn Dr. Thomas Fischer entgangen zu sein.
Du, Herr Dr. Thomas Fischer, darf uns ja gerne kritisieren. Ja, er darf uns auch gerne in die Luft zerreißen. Aber ich fand es dann schon ein bisschen befremdlich, Der nennt mich nämlich in seiner Kolumne Frau Caro. Dachte ich, spannend, ja? Frau und Vorname hat sowas altmodisches, hierarchisches, fast patronisierenden Beiklang. Und gerade beim Spiegel, wo man doch so extrem drauf achtet, dass Frauen nicht herabgesetzt werden oder paternalistisch behandelt, da darf Herr Fischer Frau Caro schreiben. Und dann dachte ich mir, weil ich Augenhöhe doch sehr gern mag, ich nenne ihn nur noch Herr Thomas und der Doktortitel ist mir sowas von egal. Und dann hatte er noch gesagt, nachdem er sowohl eine Folge mal kurz gesehen hat, ich hätte nie meine eigene Meinung und würde immer den Worten des Meisters lauschen, das bist du, lieber Jan, und würde dann, wenn ich mal eine eigene Meinung andeute, sie am Ende revidieren. Spannend, wir haben so viele Folgen, wo wir uns auch schon mal gestritten haben und nicht einer Meinung waren, aber offenbar hat er in der Beweisführung versagt und dass ich einem ehemaligen Bundesrichter sagen muss, dass zwischen Behauptung und Beweis noch ein bisschen Arbeit liegt. Hätte ich nicht gedacht. Aber er ist ja auch schon viele Jahre im Ruhestand. Von daher also, kann ich Herrn Thomas auch verzeihen.
Er hat mich auch angeschrieben.
Auch das noch?
Ja. Sehr geehrter Herr Fleischhauer, wirklich zufällig habe ich Ihre neueste Podcast-Produktion angeschaut. Dann geht das so weiter. Wie kindisch das sei, ja. Wie kindisch du bist, ja.
Und stört ja auch, dass ich lache.
Quod erat demonstrandum. Wir haben darüber gesprochen, dass Richter es nicht leiden können, wenn sich nicht Richter zu Urteilen äußern. Dann zum Schluss, das hat mir am besten gefallen, mal eine Gedankenanregung. Könnte es möglich sein, dass Menschen, die sich jahrzehntelang mit einem Thema beruflich, theoretisch und praktisch befassen, einen gewissen Vorsprung an Beurteilungskompetenz vor dem Rest des Pullach-Fleischhauerschen Universums haben? Lieber Dr. Thomas Fischer.
Herr Thomas.
Ich bin in mich gegangen. Sie haben völlig recht. Wie heißt das? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich verspreche Ihnen, ich werde mich forthin nicht mehr zu juristischen Dingen äußern. Und Deal, Sie lassen einfach die Hände vom Journalismus. Weil, was Sie gesagt haben, könnte es sein, dass sich Leute, die sich wirklich mit Sprache, ja, mit Journalismus beschäftigt haben, einen gewissen Vorsprung haben von Leuten, die mal da so reingestolpert sind.
Schönes Ende. Wer ist unser Verlierer des Tages?
Die armen Online-Händler.
Was? Ja, aber stelle ich jeden Tag.
Das Problem mit der Pappe. Jetzt haben sie in der EU eine neue Verpackungsordnung erlassen. Und die wird dazu führen, dass jeder, der was über Grenzen verschickt, künftig einen Repräsentanten in dem Land haben muss.
Was?
In das er was verschickt.
Ach, guck.
Und dann dafür sorgen, dass alle Facilities da sind, damit man das Verpackungsmaterial, was er benutzt hat, auch fachgerecht entsorgen kann, im Zweifel der Online-Händler.
Ist er dann aus für Temu?
Nehmen wir doch die Großen. Die Großen natürlich haben damit überhaupt kein Problem, die sind ja in jedem Land. Der kleine Autohändler, der sich da spezialisiert hat, zum Beispiel auf irgendwelche Porsche-Teile. Oder jemand, der irgendwie so süße kleine Puppen hat, die er jetzt von den Niederlanden nach Deutschland und Spanien verschickt. Und das ist der Großteil des Online-Handels. Die können jetzt nicht mehr weitermachen. Ich finde es immer so krass. Es ist doch nun wirklich perfekt geregelt in Europa. Können wir nicht einfach so ein Moratorium machen?
Es bleibt wie
4 Jahre lang keine einzige neue Regel, schon gar keine Verbesserung, weil das, was die EU an Verbesserungen über uns niederlässt, ja, oder niederregnen lässt, in der Regel das Leben von vielen, vielen tausend Menschen schwerer macht.
Das ist immer eine Verschlimmbesserung. Wir brauchen auch einen Gewinner.
Volksbühne Berlin.
Die haben jetzt ein Pop-up-Schwimmbad. Ich finde das eigentlich was Cooles.
Ja, zumal in Zeiten, wo wir doch alle zum Wassersparen aufgerufen sind. Ich meine, in Berlin, ja. Wir hatten das Thema, hat der Bürgermeister hier verfügt, also kein Rasensprengen mehr.
Keine Brunnen,
keine Pools.
Aber das war in München, nicht Berlin.
Eben. Berlin geht den anderen Weg. Und da ist es noch trockener als in München. Mhm. Ja, die haben noch weniger Wasser. Nein, erstmal vor die Volksbühne ein riesiges Schwimmbad hingeballert. Das Ganze hat, glaube ich, 300.000 Euro gekostet.
Richtig, dem Steuerzahler, also uns, am Rosa-Luxemburg-Platz.
Ist bei Kulturveranstaltungen in der Regel so, dass es den Steuerzahler kostet.
Das Coole ist, es ist aber gratis. Also jeder kann da, die werben sogar damit, für alle schwimmen gratis.
Ja, pass auf, und jetzt kommt der Knaller.
Jetzt kommt die Einschränkung.
Du musst die richtige Hautfarbe haben. Weil?
Das glaubst du nicht.
Zum Beispiel am Freitag waren nur Menschen mit schwarzer Hautfarbe erlaubt zwischen 12 und 18 Uhr.
Exklusiv. Ich lese nicht richtig. Also jetzt mal ernsthaft. Was ist das? Also gehen wir zurück in Richtung Segregation. Was ist das?
Ja, vor allen Dingen, dann schrieben Leute auf Twitter, ich würde das gerne machen. Also ich habe zwei schwarze Töchter, beziehungsweise POC, People of Color. Der Vater ist erkennbar weiß, die Mutter ist schwarz. Darf ich jetzt mit meinen Töchtern das Schwimmbad besuchen oder nicht? Eigentlich nicht, nee, weil er ist ja weiß. Und da würde ich mal sagen, hatten wir das nicht schon mal in Deutschland, dass man so gewisse Nachweise vorlegen musste, um bestimmte Dinge betreten zu können, wo dann also die Abstammung danach quantifiziert wurde, Viertel, halb oder ganz, ja, von wem du abstammst?
Ja, du musst ja überlegen, du könntest ja auch, es gibt ja auch Schwarze, wie zum Beispiel Meghan Markle, die ist auch halb schwarz, hat eine schwarze
Frau
Mutter.
Von
Prince Harry? Nee, ja. Prince Harry, der Kleine. Der sieht man es ja noch nicht mal an, dass sie schwarz ist. Die dürfte dann auch nicht rein, oder was? Also was ist
das? Die müsste dann irgendeinen Ausweis vorlegen.
Also, es geht ja in eine ganz bescheuerte Richtung. Hat ja auch, also ich habe gedacht, das ist ein Rückfall in schlimmste Zeiten. Sie haben es dann offenbar gemerkt, ne, dass das ein bisschen daneben war und haben dann dieses Schild, dass eben nur die schwarze Community an diesem Freitag schwimmen darf, geändert, dass der Verein Each One Teach One würde das exklusive Recht haben, dieses Bad zu benutzen an diesem Tag. Über die mussten sich aber die People of Color anmelden. Also am Ende war es das Gleiche. Aber warum sind es dann die Gewinner? Ich finde das erst ein Mega-Loser.
Gewinner, ja. Naja, die haben jetzt einen neuen Intendanten. Matthias Lilienthal, der war vorher in München. Und offenbar geht es vor allen Dingen darum, sich bekannt zu machen.
So. Das hat er geschafft.
Und insofern, das hat er geschafft.
Das stimmt.
Die Nutznießer von diesen Aktionen sind ja in der Regel nie diejenigen, die man da aufs Schild hebt. Ja, in diesem Fall die People of Color. Ich glaube, die meisten People of Color in Deutschland sagen,
finden das peinlich. Ja.
Das ist eine Irrsinnsaktion, ja. Sondern die Nutznießer und Gewinner in dem Fall sind diejenigen, die in deren Namen ja solche Aktionen planen und sich dann dahinstellen, stolz, in dem Fall vor die Volksbühne, und sagen, ich bin der große Intendant, ja, und ich tue was gegen Rassismus in Deutschland.
Eigentlich wollte er was tun gegen die verfallene Infrastruktur.
Ja.
Das ist ihm erstmal gelungen. Die Sommerpause naht. Eine Folge haben wir noch. Da würden wir wieder mal ein Q&A machen. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie uns doch gerne an bekannte E-Mail-Adresse.
info@derschwarzekanal.de
oder einfach Kommentare unter unsere Videos. Schreibt uns. Wir sind gespannt, was euch interessiert. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche unter der Woche exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Bis dann!